Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Seit Tagen gehen die Menschen im Iran wieder auf die Straße. Auslöser der aktuellen Proteste sind die hohen Lebenshaltungskosten. Doch es handelt sich um weit mehr als Widerstand gegen die desolate wirtschaftliche Lage im Land. Sondern es ist auch ein klares Zeichen des Widerstands gegen das autoritäre Regime der Islamischen Republik. Wenig überraschend reagiert das Regime mit Repressionen. Dutzende Menschen sind tot. Hunderte wurden festgenommen in den vergangenen Tagen. Wie nachhaltig sind die Proteste? Wie steht es um die Zivilgesellschaft? Und kann es gar zu einem Sturz des Regimes jetzt kommen? Alles Fragen, denen wir uns in dieser Folge widmen wollen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Fernverbindung 2026, dem Auslandspodcast der Taz. Mein Name ist Tanja Tilcarico, ich leite das Politikteam der Wochentaz. Und zugeschaltet ist heute Daniela Seferi, die für die Taz zum Iran berichtet. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Daniela, du arbeitest in Deutschland und beobachtest von hier aus die Proteste. Was berichten dir deine Kontakte derzeit?
Die Situation im Iran ist extrem angespannt. Also ein massives Aufkommen von Regimekräften in den Städten, vor allem auch in Teheran. Brutale Gewalt gegen die Protestierenden. Vor allem in den Regionen, wo ethnisch marginalisierte Gruppen leben. Ilam im Westen des Landes, es sind Bilder, die wirklich der Horror sind. Da wurde auf Protestierende geschossen und die haben zweimal versucht, ein Krankenhaus zu stürmen. Am Wochenende beispielsweise, vergangenes Wochenende, erst am Samstagabend. Da hat die Bevölkerung Widerstand geleistet. Den Regimekräften ist es nicht gelungen, ins Krankenhaus zu stürmen. Aber dann am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag, sind sie wieder in das Khomeini-Krankenhaus gestürmt, haben das medizinische Personal, das versucht hat, Widerstand zu leisten, geschlagen und haben dann teilweise bewusstlose Protestierende, die verletzt waren, aus den Krankenzimmern weggezogen. Jetzt heute ist der 6. Januar, heute in Teheran gab es auch einen Tränengasanschlag auf ein Krankenhaus. Und da haben die Regimekräfte auch die Krankenhaustore geschlossen, damit die Menschen nicht fliehen können. Also es sind wirklich furchtbare Bilder und furchtbare Erzählungen, die uns aus Iran erreichen.
Also mit verschärfter Repression auch gegen die Menschen vorzugehen, die Widerstand leisten. Vielleicht aber noch einmal zurück, wie kannst du überhaupt Kontakt halten in so einer Lage? Also es ist ja immer wieder auch zu hören und zu lesen, dass die Internetverbindung gekappt wird, dass Telefonisches kaum möglich ist, zu den Leuten durchzudringen. Wie arbeitest du?
Das Gute für uns ist, dass das Regime es sich nicht leisten kann, das Internet komplett im gesamten Land über mehrere Tage hinweg abzuschalten. Das hat es schon mal gemacht, 2019 bei den Protesten, wo etwa 1500 Menschen in einer Woche getötet worden sind auf den Straßen. Wir haben auch schon 2022 gesehen bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten. Das ist für das Regime natürlich unfassbar teuer, auch nur einen Tag das Internet abzuschalten. Es schaltet dann immer vor allem dort das Internet ab, wo gerade die Gewalt sehr groß ist. Dann hat man aber wieder Kontakt zu anderen Orten. Und trotzdem ist es auch durch Internetabschaltung hier und da möglich, trotzdem Kontakt aufzunehmen. Sehr schwierig, auch weil es für die Menschen natürlich auch eine große Gefahr ist, auch mit JournalistInnen im Ausland zu sprechen.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen skizzieren, wer da eigentlich auf die Straße geht, wer beteiligt sich an den Protesten? Ich habe es in der Vorbereitung immer wieder auch gelesen, dass es viele junge Leute sind, viele Studierende sind, die auf die Straße gehen. Wer macht da mit und wer riskiert tatsächlich auch sein Leben in Gefahr zu bringen?
Es ist eine ganz bunte Mischung, die auch wieder die Vielschichtigkeit der iranischen Gesellschaft abbildet. Begonnen haben die Proteste ja Ende Dezember mit den Ladenbesitzern auf den Basaren in Teheran. Das ist meist eine sehr konservative Bevölkerungsgruppe, männlich dominiert. Und es haben sich aber schon am zweiten Tag haben sich die Studierenden angeschlossen. Das sind dann wieder jüngere Menschen. Wir haben dann auch immer mehr Frauen gesehen, die protestieren. Interessanterweise ist dort, wo die Frauen protestieren, sind sie dann die Anführerinnen der Bewegung. Also es gibt ganz bewundernswerte Bilder von auch sehr jungen Frauen, die eine Menge anführen und vorhergehen. Ich habe heute ein Video gesehen aus Malekshahi, wo auch wieder Frauen protestiert haben. Es waren vor allem reine Frauenversammlungen, was auch sehr, sehr bewegende Bilder waren. Und ja, es sind sehr, sehr viele auch junge Leute, auch Kinder, die protestieren. Ich habe Videos gesehen aus Balutschistan. Das ist eine ethnisch und religiös marginalisierte Region im Südosten des Landes, wo Kinder auf der Straße Nieder mit Khamenei gerufen haben. Es wurden auch sehr viele Minderjährige festgenommen. Einer der ersten Toten war ein 15-jähriger Junge. Und erschreckenderweise führt das Regime auch Minderjährige im Staatsfernsehen vor. Also ich habe im Staatsfernsehen sogenannte erzwungene Geständnisse, in Anführungsstrichen Geständnisse, von sehr, sehr jungen Menschen. Also das, die Stimmen sind, ich weiß nicht, 15, 16 Jahre alt, kaum älter, von sehr, sehr jungen Menschen, die im Staatsfernsehen vorgeführt werden. Das sollen behaupten, dass sie vom Ausland angestiftet worden seien, Unruhen zu stiften. Solche Geständnisse, in Anführungsstrichen, entstehen immer unter einem sehr hohen Druck und Folter. Und ja, auch da werden vor allem auch jüngere Menschen vorgeführt, um anderen jungen Menschen Angst zu machen.
Ist das eine neue Qualität?
Es ist ja und nein. Also diese erzwungenen Geständnisse, die kennen wir schon von vorher. Das macht das iranische Staatsfernsehen rauf und runter. Es gibt ganze Kanäle, wo im Grunde nur noch erzwungene Geständnisse laufen. Dass es vor allem so junge Menschen sind, das ist für mich neu. Auch das, was ich gerade mit den Krankenhäusern erzählt habe. Ja, es gab schon immer wieder, wurde versucht, Krankenhäuser zu stürmen. Wir erinnern uns, 2022 kam das Regime ja eine Weile mit Krankenwagen in die Proteste und hat Verwundete eingesammelt und statt ins Krankenhaus fuhren sie ins Gefängnis. Das heißt, auch da die Inhaftierung von Verwundeten ist nichts Neues. Die Art und Weise der Gewalt und die Intensität ist doch schon eine nächste Eskalationsstufe. Was ich aber bemerkenswert finde auch, ist, dass das Regime gerade noch versucht, die Gewalt dort konzentriert auszuüben, wo vermeintlich die Welt weniger hinschaut. Wenn wir berichten, dann haben wir immer auch dieses Teheran im Blick als Hauptstadt. Aber gerade dort, wo die ethnisch marginalisierten Gruppen protestieren, ist die Gewalt, wie auch schon in den Jahren zuvor, besonders brutal.
Du hast jetzt von Videos berichtet, von Bildern und sicherlich auch persönliche Kontakte vor Ort. Gibt es denn aber trotzdem Videos, die du dir nicht anschaust, weil das ja doch ein extrem brutal ist, was du gerade geschildert hast? Gibt es für dich da eine klare Grenze?
Ich schaue mir das leider alles an. Ich habe für mich selber ein paar Wege gefunden, wie ich einfach dann trotzdem irgendwie nachts nicht Albträume bekomme, zwingend. Ich teile aber nicht jedes Video. Also diese Videos von diesen erzwungenen Geständnissen, in Anführungsstrichen im Staatsfernsehen, das sind Videos, die ich mir anschaue, weil ich das auch wissen muss als Journalistin, was genau da gesagt wird, was die Vorwürfe sind und so weiter. Sowas teile ich aber nicht, weil das sind Bilder, die das Regime ja selbst kreiert hat und selbst in die Welt setzt, weil es eben möchte, dass es verbreitet wird. Und ich tue nicht gerne das, was das Regime möchte.
Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Gehen wir nochmal zurück auf die Proteste selber. Wie sehen die aus? Also es gibt ja klar Demonstrationen, wo viele Menschen zusammenkommen, aber immer wieder ja auch vereinzelte, besondere Proteste. Was ist dir da aufgefallen?
Die Protestformen im Iran sind ganz vielschichtig. Von ganz klassischen, so wie wir uns das vorstellen, Kundgebungen, wo Parolen gerufen werden, bis hin zu Streiks. Wie gesagt, die Protestbewegung jetzt hat ja angefangen auch mit den Streiks der sogenannten Basaris, also der Händler auf den Basaren. Wir sehen das auch in vielen Städten, dass immer wieder Ladenbesitzer streiken und Bebandit rufen. Das ist eine Parole und das bedeutet schließt. Also quasi schließt die Läden, wo sie dann auch quasi eine der ersten Parolen, die Basaris gerufen haben, war auch schließt die Läden und habt keine Angst, wir stehen zusammen. Also dass sie auch wirklich einander ermutigen, sich dem Streik anzuschließen. Es geht aber auch von Menschen, die mit Graffiti an den Wänden Parolen schreiben. Das haben wir aber auch schon über Jahre hinweg immer wieder gesehen, dass es diese Protestform gibt. Wir haben gesehen, dass beispielsweise Frauen, die ohne Hijab auf die Straße gehen, die brechen ja mit dem Fundament des Regimes. Also diese Gender Apartheid ist ja die Basis des Regimes. Und wenn sie ohne Kopftuch auf die Straße gehen, dann ist das ja die größte Form des zivilen Ungehorsams, die eine Frau im Iran im Alltag ganz alltäglich machen kann. Und auch da haben wir wieder ganz, ganz viele Videos gesehen. Sowieso nach Frau Leben Freiheit in Protesten 2022 sehen wir immer mehr Frauen, die ohne Hijab auf die Straße gehen, dafür auch festgenommen, verfolgt werden, im Gefängnis sogar ausgepeitscht werden, zu Haftstrafen verurteilt werden können, die es trotzdem tun. Aber wir sehen das jetzt wieder, Videos wie Frauen, die Kopftücher schwingen und eine Parole rufen, die übersetzt bedeutet, du bist der Perverse zum Regime, du bist der Perverse, ich bin eine freie Frau. Weil das Regime den Frauen, die ohne Hijab auf die Straße geht, sagt, das seien perversen und alle möglichen anderen vulgären Ausdrücke, die ich hier nicht sage, weil der Podcast sonst gesperrt wird.
Vielleicht kannst du auch nochmal skizzieren, wie genau die Forderungen denn aussehen. Also es ist eine sehr vielfältige Gesellschaft. Der Protest ist sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Aber gibt es eine gemeinsame Forderung?
Die eine gemeinsame Forderung ist nieder mit Khamenei. Und es ist die Forderung, die mit so am lautesten zu hören ist. Es ist aber ganz vielschichtig. Also was ich noch beobachte, ist, dass nach wie vor auf den Basaren, dass die Forderungen wirtschaftlicher Natur weiterhin sind, beziehungsweise Forderung ist, das sind nicht so Forderungen wie 10-Punkte-Pläne, die da aufgelistet werden, sondern eben Parolen. Also dass die Parolen vor allem noch wirtschaftliche Natur sind. Wir haben aber auch Parolen von Menschen, die den Schah zurückwünschen, den damaligen Schah, der 1979 gestürzt worden ist. Wir haben aber auch Forderungen, auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Videos von Menschen, die sagen, weder Schah noch Führer, also das ist bunt durchmischt und wir haben auch ganz viele Rufe nach Frauenrechte. Ich habe Videos gesehen, wo die Todesstrafe thematisiert wird. Also es ist wirklich ganz bunt durchmischt und das finde ich ist auch das Schöne daran, weil eben diese ganzen verschiedenen Parolen und verschiedenen Slogans und verschiedene Forderungen einfach zeigen, wie ganz unterschiedliche Bewegungen hier zusammenkommen. Wir hatten beispielsweise im Sommer eine Welle, da gab es in verschiedenen Städten Proteste wegen der Wasserknappheit. Es waren auch wieder vor allem wirtschaftliche und umweltbezogene Proteste. Die sind jetzt hier auch mit dabei. Also das ist wirklich die ganze Brandbreite der iranischen Zivilgesellschaft ist mit abgebildet.
Es sind unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Bevölkerungsteile, die da zusammenkommen. Es gibt doch auch gemeinsames Ziel, das dann da heißt, wir wollen eine Veränderung, wir wollen nicht mehr dieses Regime. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassend sagen, je nachdem, in welche Richtung das dann auch geht. Aber aus deiner Einschätzung heraus, wie nachhaltig sind die Proteste? Wie lange halten die Menschen durch?
Das ist super schwer zu sagen. Es hängt natürlich auch damit an, wie brutal das Regime gegen die Menschen vorgeht. Dann sind aber auch gleichzeitig Menschen, wenn wir uns die wirtschaftliche Lage anschauen, das sind Menschen, die teilweise sich kein Fleisch mehr leisten können, kein Obst mehr leisten können, weil das Geld einfach nicht reicht, weil die Landeswährung so wertlos geworden ist und alles so teuer ist. Da könnte man auf der einen Seite sagen, na gut, wenn die Menschen hungern, können sie auch nicht auf die Straße gehen und gleichzeitig hungern die Menschen und deswegen gehen sie auf die Straße. Also es ist super, super schwierig, eine Prognose zu treffen, auch weil sich immer mehr und mehr Provinzen und Regionen anschließen. Die Schlüsselregionen wie Kurdistan, Baluchistan haben sich Stand jetzt noch nicht vollumfassend angeschlossen, wobei auch in einigen kurdischen Städten, ich habe gerade Ilam genannt als Provinz und auch da in vielen kurdischen Städten, die schon protestieren und auch mit dabei sind. Aber diese Schlüsselregionen, die fehlen noch, Stand Aufzeichnung des Podcasts, das kann morgen schon wieder anders aussehen. Die Lage ist also sehr, sehr dynamisch und es ist super schwierig, Prognosen zu treffen.
Aber du rechnest jetzt nicht damit, dass der Protest morgen aufhört, einfach aufgrund dieser extremen Repression durch das Regime?
Das glaube ich nicht, weil auch die Proteste 2022 ja nicht von heute auf morgen aufgehört haben, sondern übergegangen sind von den Massendemonstrationen zu verschiedenen Arten der Proteste. Es wurden ja Abertausende festgenommen, 2022, 2023. Der Protest hat sich dann auch vor allem in den Gefängnissen weiter ausgeweitet. Wir haben jetzt Ende Januar sind es genau 2 Jahre, wo politische Gefangene in über 50 Gefängnissen des Landes jeden Dienstag in den Hungerstreik treten, um gegen die Hinrichtung zu protestieren und eine Abschaffung der Todesstrafe fordern. Es ist auch eine Protestform, die die letzten 2 Jahre auch nach der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung weitergelebt hat. oder beispielsweise die vielen Protestformen des zivilen Ungehorsams. Ich möchte erinnern, es ist vor 1-2 Jahren viral gegangen, ein Kioskbesitzer im Iran, der an seiner Tür ein Schild hatte, wer hier tanzen in den Laden kommt, kriegt eine Tüte Milch umsonst. Und dann sind Videos von der Überwachungskamera viral gegangen, wie die Menschen in den Laden kamen, getanzt haben. Er hat getanzt und er wurde festgenommen. Weil Tanzen eben auch Freude zu haben, ist Widerstand im Iran. Was sich dann, der Protest ging aber auch nach seiner Freilassung aus der Haft weiter. Sein Laden wurde dicht gemacht, aber es war halt schön zu sehen, aus allen Dörfern drumherum sind die Menschen angereist, um vor dem Laden bei ihm einzukaufen, um ihn zu unterstützen. Das ist eine Art des Protests, das ist eine Art des Widerstands. Und wir haben eben gesehen, dass auch nach der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung dieser Widerstand sich einfach gewandelt hat. Und ich glaube nicht, dass die Proteste morgen mit einem Schlag aufhören. Dafür sind die Menschen aber auch viel zu wütend. Und die sind auch kompromisslos, was das angeht. Weil nichts, was das Regime sagt, kann sie davon überzeugen, dass das Regime noch irgendwelche Veränderungen bewirken kann. Also da sind die Menschen sich ganz eindeutig einig, nieder mit der Islamischen Republik, sonst gibt es keine Verbesserung.
Mhm. Normalerweise fragen wir jetzt fast zum Ende in der Fernverbindung, wo wir jetzt schon angelangt sind, mehr oder minder, immer nach der linken Bewegung oder der Linken generell in den einzelnen Ländern. An dieser Stelle würde ich die Frage aber gerne noch mal ein bisschen umdrehen. Und zwar, wo und an welcher Stelle braucht es denn Solidarität mit der Protestbewegung?
Es braucht vor allem Sichtbarkeit. Massive Sichtbarkeit, das ist das, was ich in Deutschland noch nicht so sehe. Ja, wir berichten medial darüber. Was aber 2022 anders war, ist, dass es in der unpolitischen, in Anführungsstrichen, Zivilgesellschaft Deutschlands viel mehr Solidarität gab auch, viel mehr Unterstützung auch gab. Der Bundeskanzler hat sich meines Wissens nach 10 Tagen Protesten immer noch nicht geäußert. Das hat Olaf Scholz damals wenigstens nach 7 Tagen geschafft. Aber ja, mir fehlt die Sichtbarkeit in Deutschland. Mir fehlt auch, dass die Bundesregierung da sich dazu äußert und sich mit der Zivilgesellschaft solidarisiert. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich mit am relevantesten achte, unabhängig von den vielen politischen Forderungen, die die iranischen Aktivistinnen in Deutschland ja aufgestellt haben, die wir ja kennen, wie beispielsweise die Terrorlistung der Revolutionsgarde in der EU, wo ja Deutschland treibende Kraft sein könnte. Schließlich ist Deutschland ein nicht unwichtiges Land innerhalb der EU. Auch eine Forderung nach einem Abschiebestopp. Aus Deutschland wird weiterhin nach Iran abgeschoben. Der Zugang zu den sogenannten humanitären Visen, also die humanitären Aufnahmen nach § 22 Aufenthaltsgesetzbuch, sehr technisch, werden jetzt unter der neuen Regierung noch restriktiver behandelt. Also es gibt kaum noch Chancen für politisch Verfolgte aus Iran, legal in Anführungsstrichen nach Deutschland zu kommen und hier Schutz zu finden. Dass die restriktive Migrationspolitik, die trifft dann am Ende auch ja Protestierende aus dem Iran. Wo ich dann nochmal dazu sagen möchte, jetzt regiert die CDU, die 2022 aus der Opposition heraus besonders solidarisch sich gezeigt hat mit der Protestbewegung im Iran. Und das wäre doch jetzt die perfekte Möglichkeit, der perfekte Zeitpunkt, mal diese Solidarität auch umzusetzen.
Also nicht nur solidarische Worte zu finden, jetzt auch schon einen Moment her, sondern auch wirklich die Tat umzusetzen. Letzte Frage an dich. International wird ja die Repression verurteilt. Also der UN-Generalsekretär Guterres hat ja auch das Regime aufgefordert, das Recht auf friedlichen Protest zu respektieren. Das ist sehr soft, sehr sanft formuliert. Wenn du nochmal zu 3 Sätzen ganz konkret sagen würdest, was muss denn auch die internationale Staatengemeinschaft tun? Jetzt.
Ein paar der Forderungen habe ich ja schon genannt, was die EU beispielsweise tun kann. Überhaupt, also dieses softe Zitat, was du da gesagt hast, das ist mehr als von Friedrich Merz dazu kam, vom Bundeskanzler. Also wenn er das Thema überhaupt mal auf dem Schirm hat, wäre das ganz nett. Was aber auch gleichzeitig, wovor ich gleichzeitig warne, sind Ansagen, ob ernst gemeint oder nicht ernst gemeint, man würde jetzt einmarschieren und da jetzt mitmischen, wie es Netanyahu und Trump getan haben. Trump hat ja direkt mit Bombardierungen gedroht. Das nützt der Protestbewegung, glaube ich, auch nichts, wenn die Bomben fliegen. Dann geht niemand auf der Straße, wie wir es im Juni gesehen haben. Auch die Ansage Netanyahus oder des Mossads, der hat nämlich getweetet, sie seien vor Ort an der Seite der Protestierenden. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Regime jetzt noch mehr Grund hat, Protestierende mit dem Vorwurf der Spionage für Israel oder Mossad-Agent zu sein, hinrichten kann. Das haben wir 2000 25 im vergangenen Jahr auch gesehen. Nach dem Israel-Iran-Krieg wurden verstärkt Menschen, vor allem der ethnischen Minderheiten zugehörig, festgenommen mit diesem Vorwurf der Spionage für Israel, der angeblichen, ohne Beweise hingerichtet. Und jetzt sehen wir auch anhand der ersten erzwungenen Geständnisse, in Anführungsstrichen im Staatsfernsehen, da werden Leute beschuldigt, Mossad-Agenten zu sein. Und da wird der Tweet des Mossad, wo sie sagen, sie seien vor Ort mit dabei, wird daneben eingeblendet. Das hilft natürlich der Protestbewegung gar nicht. Das bedeutet politische Isolation des Regimes, Unterstützung für die Zivilgesellschaft. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, aber nicht Instrumentalisierung der Protestbewegung.
Vielen Dank dir, Daniela. Wir werden sicher noch einige Einschätzungen und Kommentare von dir in der Taz zu lesen bekommen. Also danke dir fürs Mitmachen, dass du dir heute die Zeit genommen hast. An dieser Stelle auch vielen Dank für die Produktion an Daniel Fromm und das gesamte Podcast-Team für die redaktionelle Betreuung. Ihr könnt die Fernverbindung auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Lasst uns gerne einen Kommentar oder ein Like da und verbreitet uns auch gerne. Und ihr könnt uns gerne auch schreiben, und zwar unter fernverbindung@taz.de. Zu guter Letzt auch an dieser Stelle in diesem Jahr der Hinweis, guten Journalismus gibt es nicht für umsonst. Ihr könnt unsere Recherchen, unsere Texte und auch diesen Podcast unterstützen, und zwar über das freiwillige Bezahlmodell der Taz, Taz zahle ich. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Fernverbindung. Bis dahin kommt gut durch die Woche und alles Gute.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.